einfach Anlässe schaffen, so denken wir ja auch im RBB 24 Inforadio, immer dann, wenn wir von Jahresschwerpunkten hören oder von wiederkehrenden Thementagen, einfach Anlässe schaffen, damit Entwicklungen vorangetrieben oder in Erinnerung gehalten werden und damit wir darüber sprechen. 2022 wurde von der Europäischen Kommission zum Europäischen Jahr der Jugend ausgerufen. Jetzt ist Halbzeit und viele scheinen dieses Jahr noch gar nicht so richtig mitbekommen zu haben. Herzlich willkommen zum Forum, sagt Harald Asel. Wir sind heute zu Gast in der Europäischen Akademie in Berlin-Grunewald. Beteiligung, Begegnung, Befähigung. Unter diesen drei Schlagworten sind vielfältige Programme zusammengefasst, für die die EU, also letztlich wir alle, 8 Millionen Euro spendieren. Und interessant, nicht nur in Ländern der Europäischen Union, sondern auch darüber hinaus. Wenn ich Ihnen jetzt die Podiumsgäste vorstelle, werde ich das gleich mit einer scharfen Frage verbinden, nämlich: Warum braucht es überhaupt so ein europäisches Jahr der Jugend? Bei mir sitzt der Bundestagsabgeordnete Boris Mijatovic, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Ausschusses für EU-Angelegenheiten. Er ist seit Herbst letzten Jahres im Deutschen Bundestag und vertritt neu den Wahlkreis Kassel. Ja, warum brauchen wir denn sowas wie so ein Jahr?
Es kann nie schaden, Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Menschen unserer Gesellschaft zu richten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die Europäische Union in ihrer Weisheit und nach den Entbehrungen der letzten 2 Jahre dieses Jahr ausgerufen hat.
Das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig. Was erhoffen Sie sich, was versprechen Sie sich denn von so einem Jahr?
Sie haben es gesagt, Befähigung fand ich den wichtigsten der drei Begriffe. Beteiligung ist natürlich immer etwas, was keine Einbahnstraße ist. Und Begegnung ist etwas, was Aktivität voraussetzt. Aber tatsächlich Befähigung bedeutet, dass Leute befähigt werden, sich in Europa einzubringen. Und da rechne ich damit, dass aus diesem Jahr heraus die Aufforderung stattfindet und Programme initiiert werden, um das zu ermöglichen.
Und da wird dann ein Sog entstehen, dem sich dann auch die Institutionen vielleicht nicht entziehen können, wenn dann alle Schlange stehen und sagen, wir wollen uns beteiligen. Wir sprechen gleich weiter darüber. Emmeline Charenton ist Bundessekretärin der Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland. Für Sie ist doch eigentlich jedes Jahr ein europäisches Jahr der Jugend.
Absolut, das ist auch einer der großen Kritikpunkte. Also vielleicht, um auf Ihre Ursprungsfrage zurückzukommen, wir brauchen das Europäische Jahr der Jugend, weil die Jugend in den letzten 2 Jahren Pandemie massiv vernachlässigt wurde und auch schon in Jahren davor. Und wir jetzt einfach das Europäische Jahr der Jugend als Anlass nehmen sollten, uns auch mal wieder mit Jugendthemen zu beschäftigen. Denn die werden oftmals, und es wurde gerade gesagt, es ist der wichtigste Teil der Gesellschaft, aber denn es wird ganz, ganz oft gesagt, die Jugend ist die Zukunft. Naja, aber welche Jugendthemen werden denn wirklich behandelt? Welche Jugendthemen sind denn wirklich Teil der politischen Diskussion? Und deswegen ist dieses Europäische Jahr der Jugend wichtig, um Themen nach vorne zu bringen. Gleichzeitig ist es natürlich genau das eine Angst, die wir haben. Es kann nicht einfach nur bei diesem einen Europäischen Jahr der Jugend bleiben. Es muss jedes Jahr Europäisches Jahr der Jugend sein. Und Jugendthemen müssen jedes Jahr europäische Themen sein, müssen politische Themen sein. Es darf nicht sein, dass am Ende dieses Jahres dann Jugendthemen wieder hinten runterfallen.
Wir werden dann darüber sprechen, was sind eigentlich spezifische Jugendthemen und was sind Themen der Gesellschaft, bei denen wir vielleicht auf Impulse von jungen Menschen stärker hoffen können. Cecilia Hermes ist auch noch unter 30, schreibt gerade ihre Doktorarbeit über Internetregulierung. Das ist so ein Thema, wo wir Alten wahrscheinlich nicht so nah dran sind wie die Jüngeren. Könnte ein Vorurteil sein. Derzeit ist sie Mitarbeiterin im Bundestagsbüro der CDU-Abgeordneten Serap Güler. Ja, warum brauchen wir ein solches Jahr?
Also ich glaube, mein größtes Anliegen für so ein Jahr wäre, dass man das europäische Selbstbewusstsein der Jugendlichen ganz massiv stärkt, den Jugendlichen oder den jungen Leuten einfach klar macht, wie wichtig die EU ist, damit sie vielleicht noch mehr Lust auf Teilhabe haben, sehen, dass das, was sie fordern, tatsächlich ankommt. Also ich bin da schon dabei, dass man die Jugend durchaus vernachlässigt, vielleicht teilweise nicht so ernst nimmt, aber ich glaube, sie hat einen sehr starken Einfluss tatsächlich, aber ist sich dessen nicht bewusst.
Das klingt jetzt alles so nach einer gewissen Defiziterfahrung. Und nun sagt aus der Europäischen Kommission in einem Video jemand, wir zählen auf Sie. Das klingt dann wieder so ein bisschen wie Ranschmeiße. Also jetzt, wo EU ist eigentlich immer in der Krise, aber jetzt, wo die Frage, welche Rolle soll Europa wie spielen und welche Rolle sollen die verschiedenen Stimmungen und verschiedenen Richtungen in Europa einnehmen. Jetzt sollen es plötzlich die jungen Menschen richten. Wie ist das, Frau Charenton?
Ich glaube, dass grundsätzlich die Art und Weise, wie dieses Europäische Jahr der Jugend ausgerufen wurde, völlig daneben war, um es so auszudrücken. Denn wir waren selber auch eingeladen, also die jungen europäischen Föderalisten und auch andere Jugendorganisationen, dass die State of the Union, also die Lage der EU, Rede von Ursula von der Leyen auch zu kommentieren. Und plötzlich fiel halt eben auch Europäisches Jahr der Jugend. Und Jugendorganisationen haben sich angeschaut und wussten nicht, was soll dieses Europäische Jahr der Jugend? Was machen wir damit? Was soll das genau sein? Und dann ist natürlich der Ausruf, wir zählen auf euch, kommt ein bisschen falsch, weil man sich natürlich überlegt, okay, ja, aber worauf? Was ist unsere Aufgabe? Was machen wir damit? Wie soll dieses Jahr gestaltet werden? Was erhofft man sich dadurch? Und gleichzeitig ist es natürlich eine Einladung. Es ist jetzt quasi ein bisschen der Versuch nach Versäumnissen, wie Sie es auch gesagt haben, der Pandemie, aber auch vielleicht davor, zu sagen, okay, wir setzen jetzt bewusst den Fokus auf die Jugend, auf junge Menschen in Europa und versuchen, ihnen mehr Beteiligungsmöglichkeiten zu geben. Wie das im Endeffekt jetzt sich gestaltet, darüber werden wir sicher auch noch mal sprechen.
Hat sich denn der Ausschuss für EU-Angelegenheiten schon mit diesem Jahr beschäftigt und wenn ja, wie?
In der Tat noch nicht. Wir haben mit IPS-Stipendiatinnen jetzt Termine gehabt. Tatsächlich an der Stelle gibt es den Kontakt und den Austausch, aber konkret jetzt zum Tag der Jugend müsste ich passen. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich parallel im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe die Sprecherfunktion innehabe. Und da die beiden Ausschüsse parallel tagen, ist jetzt eine bisschen lahme Ausrede, aber nicht so oft in dem Europaausschuss bin, weil ich meine, auf der Tagesordnung das nicht gesehen zu haben. Ich werde es aber sofort mitnehmen zu Toni Hofreiter, dem Ausschussvorsitzenden, und ihm mitteilen, dass der Bedarf da ist. Ich will das nochmal sagen, bestärken. Ich glaube nicht, dass es ein Schuldgefühl gibt für die 2 Jahre Corona, obwohl das sicher angemessen wäre, ne? Weil gerade junge Menschen sehr, sehr viel verzichtet haben. Es ist kein Tag kein Jahr der Jugend in einer Mitleidsform, so wir gönnen das jetzt, sondern es ist tatsächlich, und deswegen fand ich den Begriff so gut, den Sie gerade genannt haben, befähigen. Wir wollen die jungen Leute befähigen, mit Selbstvertrauen in der Gesellschaft zu stehen und den Wissensvorsprung der Älteren bei Verträgen oder bei anderen Dingen nicht zu groß werden zu lassen. Das ist für mich der Kern dieser Idee, so habe ich das verstanden.
Es ist interessant, dass Sie diese Perspektive haben, denn einfach in Ergänzung dazu, was junge Menschen ja ganz oft in der Pandemie auch vorgeworfen haben, und Sie haben es gerade gesagt, junge Menschen haben sehr viel verzichtet und bei uns kam, oder ich sage jetzt bei uns, ne, aber bei jungen Menschen kam oft an, naja, ihr wollt ja eh nur Party machen und ihr macht ja eh nur das. Und dieser ganze Verzicht, dass man sich 2 Jahre zurückgenommen hat, dass man wirklich gesagt hat, nee, wir schützen die Älteren, wir nehmen uns zurück. Viele junge Menschen, die Abitur gemacht haben in ganz unsicheren Zeiten, ihr Studium angefangen haben und die Uni bis heute noch nie von innen gesehen haben oder vielleicht dieses Semester gerade zum ersten Mal. Das wurde, glaube ich, schon auch oft nicht wahrgenommen. Also deswegen würde ich da schon drauf nochmal bestehen, dass diese Wahrnehmung, ja, es ist eine Chance, aber es ist, glaube ich, schon auch der Versuch, oder zumindest kommt bei vielen jungen Menschen, mit denen ich auch spreche, mit denen ich mich auch engagiere, schon auch an, naja, es ist so ein bisschen der Versuch, wir wollen es wieder gut machen irgendwie. Also das würde ich schon so klarlegen wollen.
Aber wenn wir über junge Menschen sprechen, auch junge Menschen in Bezug auf Europa, sind die da nicht eh schon international unterwegs, internationaler als Generationen davor? Wie ist das? Ich meine, man studiert häufig nicht nur in einem Land, nicht nur auf eine Sprache hin. Cecilia Hermes, man hat Themen, ich habe das eben kurz angesprochen mit Ihrer Doktorarbeit, die natürlich ohnehin schon transnational sind. Ist da eher sozusagen das Problem, einerseits ein europäisches oder internationales Bewusstsein zu haben und andererseits mit den Gefäßen europäischer Politik zu fremdeln?
Ja, das ist, glaube ich, gar kein schlechter Punkt tatsächlich. Also erstmal Ihre erste Frage. Ja, ich glaube, dass so meine Generation und die Jüngere wahrscheinlich noch mehr viel europäischer ist. Das ist natürlich super einfach, Erasmus. Das ist für jeden Studenten, wenn man dann soweit ist, ist das eben sozusagen, das wird einem sofort angeboten. Man muss da im Prinzip nur was ausfüllen und dann ist man schon im Ausland. Insofern lernt man natürlich so die ganzen verschiedenen Länder in Europa und die Kulturen irgendwie viel besser kennen. Ich selbst war in Budapest und das war einfach eine tolle europäische Erfahrung. Genau, und ich meine noch früher, ich bin jetzt genau sozusagen, ich zähle noch zu den Jungen in Europa mit 29, aber als ich quasi gerade in der Schule war, wurde der Euro eingeführt und das ist natürlich auch irgendwie so eine Erfahrung gewesen, ne? Genau, und ich finde das ganz interessant, was Sie sagen, genau diese transnationalen Themen und die alten Gefäße. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gegenüberstellen würde, weil ich ehrlich gesagt, also oder Sie müssen nochmal sagen, was Sie mit den alten Gefäßen meinen, weil ich eigentlich immer davon beeindruckt bin, was die EU eigentlich auf die Beine stellt. Also wie gesagt, ich promoviere gerade oder schreibe meine Doktorarbeit im Internetvölkerrecht, in der Internetregulierung. Und als ich verstanden habe, was dieser Digital Services Act, also diese neue Internetgesetzgebung der EU bedeutet, war ich total baff, weil das hat Deutschland noch nicht geschafft. Wir haben hier ein Gesetz geschaffen, das irgendwie sozusagen so ein bisschen sich mal mit Internet auseinandersetzt und das ist auch noch gescheitert. Und deswegen bin ich immer sehr davon beeindruckt, dass eben sozusagen diese Themen, die auch junge Leute natürlich betreffen und noch viel mehr vielleicht als die älteren Generationen, auch in diesen Gefäßen der EU gedeihen und reifen. Genau, und das, was ich eben vorhin meinte, ich glaube, es fehlt halt manchmal einfach so dieses Bewusstsein dafür.
Dann frage ich doch mal Boris Mijatovic, weil Sie haben ja eine längere Erfahrung als Kommunalpolitiker in Kassel gehabt und jetzt sind Sie im Deutschen Bundestag. Was ich mit den Gefäßen meinte, war, es gibt bestimmte Abläufe, in denen sich Politik organisiert. Und Menschen, die neu dazukommen, die stellen möglicherweise erstmal die Frage, warum muss das denn genau so sein? Manches erschließt sich, anderes erschließt sich nicht. Wie war das jetzt bei Ihnen im Deutschen Bundestag im Unterschied sozusagen zur Stadtverordnetenversammlung oder wie das immer in Kassel heißt?
Das heißt tatsächlich Stadtverordneten.
Ah.
Es ist vom Ablauf und vom Prinzip sehr ähnlich. Und trotzdem sind die Räume viel höher und die Zahlen viel größer. Das muss man so deutlich sagen. Das heißt, man braucht erstmal eine Zeit lang am Anfang gerade, sich daran zu gewöhnen. Aber auch in Kassel war es so, dass wir sehr viele Themen hatten. Und auch jetzt hier in der Politik ist es so, dass sehr viele Themen einfach auch passieren. Unplanbar oder Ereignisse kommen. Und dann rede ich nicht nur vom 24. Februar. Ich habe in Kassel viel Integration, Sport und Jugendhilfe gemacht und finde auch, können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, die Jugend ist ein bisschen arg pauschal, wenn ich das sagen darf. Ich habe vor allen Dingen in Bereichen mit Jugendlichen gearbeitet, die eher so in der dritten Generation Migrationsfamilien nochmal eine stärkere Isolation suchen, also eine Identität suchen, die sehr viel der Herkunft zu tun hat, weil bestimmte Dinge in der Gesellschaft so nicht ohne weiteres funktionieren. Und dann sind das gar nicht bestimmte einzelne Länder, sondern es ist etwas, was man insgesamt feststellen kann, dass Jugendliche sich dann auch so ein Stück weit jetzt in Corona noch stärker abgekapselt haben. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall aus Kassel mit nach Berlin genommen habe und was mich sehr stark interessiert. Und das ist auch das Tolle an diesem IPS-Programm, wenn man dann mit den unterschiedlichen Studentinnen und Studenten zusammensitzt und deren Perspektive auf Deutschland und deutsche Politik, kann man eine Menge lernen. Das war, also fand ich, wirklich sehr, sehr spannend.
Jetzt hat Cecilia Hermes gesagt, ja, es gibt dieses Erasmus-Programm und wenn man nicht aufpasst, hat man das Formular schon ausgefüllt und ist schon in einem, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ist schon in einem anderen Land. Emeline Charenton, nun gibt es ja nicht nur Jugendliche, junge Menschen, die das Ziel haben zu studieren. Es gibt auch, ich sag mal, den Handwerkslehrling. Und da stellt sich ja manchmal auch die Frage, was bedeutet eigentlich Europa für den? Wir erleben ja manchmal so eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft, wo Leute sich vielleicht eher durch diese Globalisierung, durch diese großen internationalen Verflechtungen vielleicht sogar als Verlierer wahrnehmen. Wie tauchen die denn in ihrer Arbeit bei den jungen europäischen Föderalisten auf?
Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich dass gerade Erasmus und auch ähnliche Programme doch eher von Studierenden genutzt werden, auch wahrgenommen werden. Es gibt natürlich auch Erasmus in Ausbildungs Berufen und den Ausbildungsstätten. Es wird aber viel, viel weniger genutzt. Und es wird Europa und auch der EU ja sehr, sehr oft einfach vorgeworfen, dass es ein Elitenprojekt ist. Und als JEF schreiben wir uns das ganz, ganz groß auf die Fahnen, dass wir versuchen, inklusiv zu sein und eben alle möglichen, nicht nur Studierende mit dabei zu haben und anzusprechen, sondern wirklich auch Leute, die Ausbildung machen, die aus anderen, die vielleicht nicht aus einem Akademikerhaushalt kommen. Es ist natürlich schwierig, weil wir Themen ansprechen, die vielleicht für genau diese Menschen vielleicht nicht immer attraktiv sind, aber wir versuchen das in verschiedenen Formaten. Und das hatte zum Beispiel bei der Europawahl, also bei der letzten Europawahl, sehr, sehr gut geklappt. Da hatten wir Europawahlseminare organisiert und sind da wirklich auch mit Ausbildungsstätten in Kooperation gegangen und haben gesagt, okay, wir machen einen Abend genau dazu, warum ist es wichtig, wählen zu gehen, warum sind die EU-Wahlen wichtig, warum sind es auch gleichzeitig immer nationale Sachen, die da mitschwingen, so rum. Und da versuchen wir natürlich auch wirklich, da reinzugehen und die Menschen anzusprechen. Aber es ist eine Herausforderung, an der wir arbeiten. Das ist auch für uns nicht immer einfach.
Was bringt das Europäische Jahr der Jugend, fragen wir in der Europäischen Akademie mit Emeline Charenton, junge europäische Föderalistin, mit Cecilia Hermes, die wissenschaftliche Mitarbeiterin aus dem Büro der Bundestagsabgeordneten Serap Güler ist, mit dem Bundestagsabgeordneten Boris Mijatovic. Und wir warten noch, weil er im Moment im Stau steht, zu dem Zeitpunkt dieser Aufzeichnung am Mittwoch vor der Ausstrahlung dieser Sendung auf Berlins Staatssekretär für Jugend, Familie und Schuldigitalisierung, Aziz Bozkurt. Und wir haben auch hier im Raum eine ganze Reihe von jungen Menschen. Ich möchte hier vielleicht gleich mal ansprechen, Turit Gebhardt von den Jungen Liberalen und Samantha Bütow von den Jungen Grünen, von denen ich jetzt eigentlich mal gerne wissen wollte, was Ihnen denn in der Politik auf den verschiedenen Ebenen, von Land über Bund bis Europa, fehlt als junge Menschen von heute. Turit Gebhardt, fangen Sie an.
Ja, danke erstmal, dass ich zu Wort kommen kann. Das ist sehr schön, dass hier auch Jugendliche mit einbezogen werden. Ich glaube, das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich fand das ganz gut, was Herr Mijatovic gesagt hat. Der Begriff die Jugend ist vielleicht einfach sehr viel am Platz in dieser Debatte. Ich würde sagen, Jugendliche sind genauso vielfältig wie Erwachsene, wenn nicht sogar vielfältiger, haben ihre eigenen Interessen und ihre eigenen Themen. Aus der liberalen Perspektive stellen wir natürlich auch das Individuum in den Vordergrund und sagen nicht, die Jugend möchte das. Ich glaube, am Ende zählen genau die Themen, die auch für die breite Gesellschaft zählen. Ein Demokratieverständnis, eine Zugänglichkeit von Politik und natürlich auch der Einbezug, aber auch die Bildung. Also ich glaube, das größte Problem ist schon, dass die politische Bildung in den Schulen fehlt, was auch oft von den Jugendlichen selbst dann im Nachhinein bemängelt wird, könnte man sagen. Also ich persönlich habe das Glück, über Freunde in die Politik mit einbezogen geworden zu sein. Aber viele meiner Bekannten, die auch teilweise eben nicht aus Akademikerhaushalten kommen, hatten das Glück nicht. Bildung und Zugänglichkeit von Politik ist der springende Punkt an der Stelle. Und erst dann kann man überhaupt über Themen reden wie Digitalisierung, wie Nachhaltigkeit, wie ein Verständnis für Europa. Aber das kann erst folgen, wenn wir verstehen, dass Politik uns auch selbst betrifft und wir Einfluss haben können, wenn wir es wollen.
Samantha Bütow?
Ja, also ich kann mich dem auf jeden Fall anschließen. Ich selbst hatte bis zur 11. Klasse keinen ordentlichen Politikunterricht und hatte dementsprechend auch nicht so viele Berührungspunkte, obwohl meine Familie schon, ja, im Gegensatz zu anderen etwas politischer ist. Aber ich habe auch ganz viele in meinem Umfeld, die einfach wirklich gar nichts damit zu tun haben, auch durch die Schule gar nicht. Und wie du schon gesagt hast, ich finde, dass Bildung ein ganz wichtiger Punkt ist, wo wir ansetzen müssen und auch konkret, wie können wir auf die jungen Menschen zugehen, wie können wir sie auch für Europa und europäische Werte begeistern. Gleichzeitig ist da auch, ja, vielleicht eine etwas pikantere Frage, aber europäische Werte, was ist das überhaupt und wie glaubwürdig sind die in der heutigen Zeit, gerade wenn wir jetzt uns zum Beispiel, wenn wir an die Grenzen schauen in Melilla, wo so viel Schlimmes gerade schon wieder passiert. Und ich glaube, das ist auch eine grundlegende Frage, mit der sich die Europäische Union generell beschäftigen muss. Wie gestalten wir in Zukunft unser Verständnis von Werten? Worauf bauen wir auf? Aber damit dann auch auf Jugendliche zuzugehen und ja, sie zu befähigen, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Was möchten Sie hier vorne dazu sagen, darauf antworten?
Also tatsächlich, ich finde das spannend, vor allem den letzten Punkt, weil ich eigentlich der Auffassung bin, also klar, ich bin absolut dabei, dass sozusagen in der Schule die politische Bildung viel intensiver vielleicht sozusagen schon stattfinden muss. Aber andererseits denke ich mir auch so, wenn man sich zum Beispiel den Green Deal der EU anschaut, der wäre doch ohne die Jungen, also ohne die Proteste Fridays for Future, der wäre doch so nicht denkbar gewesen. Also ich glaube nicht, dass, also und das ist das, was ich eingangs auch meinte mit diesem Selbstbewusstsein. Also die Jugend ist ja schon sehr politisiert, aber ich frage mich halt sozusagen, woher das kommt, dass das überhaupt nicht so im Bewusstsein halt ist.
Was mir, glaube ich, noch wichtig ist, dass ich glaube, es geht nicht nur über politische Bildung oder über Engagement in politischen Jugendvereinen. Es gibt so viele verschiedene Formen des Engagements. Also man kann zum Beispiel, wenn man jetzt singt und Teil der deutschen Chorjugend ist oder andere Sachen, auch die haben eine Stimme in der Politik, weil sie wiederum über zum Beispiel den Deutschen Bundesjugendring vertreten werden, der wiederum 6 Millionen Kinder und Jugendliche und junge Menschen in Deutschland vertritt. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, wie man seine Themen, die einen selber beschäftigen, auch an die Politik oder an die Verantwortlichen im Endeffekt bringen kann. Und ich gehe da total mit. Das macht ja auch die JEF, seitdem sie sich gegründet hat, also seit über 70 Jahren politische Bildung, genau das, junge Menschen befähigen, ihnen zeigen, ja, wie kann man sich beteiligen. Man sollte nicht dafür kämpfen müssen, dass man überhaupt gehört wird, sondern man sollte das etablieren, dass man auf jeden Fall immer gehört wird.
Und JEF, für diejenigen, die sich jetzt nicht so im Jargon auskennen, junge europäische Föderalisten abgekürzt. Ja. Wo ist es denn da leichter, Boris Mijatovic, ganz oben anzufangen, also bei Europa mit den Wünschen und Forderungen, oder fängt es dann möglicherweise doch in der eigenen Gemeinde an? Da frage ich wieder den Kommunalpolitiker, weil Kommunalpolitik ist ja etwas, wo doch vieles passiert, was letztlich auch europäische Wirkung hat.
Also tatsächlich würde ich da an der Stelle gerne eine große Lanze für die Kommunalpolitik brechen, weil es das ist, was vor Ort passiert. Und wenn wir mit jungen Menschen reden, dann reden wir mit ihnen auf Augenhöhe und laden sie ein, ihre Ideen vorzustellen in Kinder- und Jugendforen oder in Jugendparlamenten, Jugendgremien oder Ähnlichem mehr. Also da versucht Politik ja schon auch Dinge abzuholen, einzurichten, anzubieten, auch den Wandel der Zeit mitzugehen, auch sich zu verändern. Auch das ist ein Anspruch von Jugend. Es ist ja vielfach so, dass junge Menschen aufgefordert werden, sich selbst auszuprobieren. Und für Politik ist sowas anstrengend. Wo ist denn deine Position von gestern? Wieso hast du denn jetzt heute rote Haare? Gestern waren sie doch noch blau. Also ich sage jetzt einfach mal ein doofes Beispiel, ohne da was Politisches zu sagen. Und das ist etwas, wo Politik dann auch aufgefordert ist, diese Anstrengung mitzugehen. Ich finde sehr wichtig, was Sie zum Schluss gesagt haben. Über Ceuta und Melilla könnte man eine eigene Abendveranstaltung machen. Die ist auch dringend notwendig. Wir hatten neulich erst die Staatssekretärin aus dem Innenministerium im Ausschuss, um letztlich über die Einsätze von Frontex, die Richtlinien, die Schwierigkeiten, die da an der Personalspitze passieren. Weil das ist tatsächlich das Europa, was wir nach außen präsentieren.
Ja, und ich finde den Punkt auch deswegen, Entschuldigung, dass ich so reingrätsche, auch nochmal so super wichtig, weil das ja auch wieder ein Zeichen oder also wieder so ein Stichwort ist. Es wird dann diskutiert und eigentlich sozusagen, es wird dann gefordert, eben auch offensichtlich von den Vertretern der Jugendorganisationen aus der Parteien, dass man zum Beispiel eben sich mal zusammensetzt und sagt so, hey, was sind unsere Werte, wie machen wir das? Wir wollen eigentlich, dass das hier einheitlich geregelt wird. Und wir wollen dann eben auch Kompromisse finden und wir wollen eben, dass es dann nicht einzelne Störenfriede gibt, die einfach so Kompromissfindungen einfach blockieren. So, und wie gehen wir mit solchen Kandidaten um?
Ungarn und Polen nennen wir es doch beim Namen dann. Aziz Bozkurt ist seit Herbst Staatssekretär für Jugend, Familie und Schuldigitalisierung im Senat von Berlin. Ich habe den anderen am Anfang die Frage gestellt, wozu brauchen wir eigentlich ein europäisches Jahr der Jugend?
Das Jahr hilft, einmal einen Fokus zu setzen und auch mal ein Spotlight zu haben. Und wir nutzen es tatsächlich auch sinnzeitig in die Richtung, dass wir einmal gemeinsame Aktionen mal kanalisieren und dann zusammenführen und auch auf dieses Thema dann zuspitzen. Wir nutzen es gerade auch im Haus ein bisschen auch, um das ganze Thema politische Teilhabe, politische Bildung voranzubringen. bringen. Ich sag mal, Druck, um auch Finanzmittel dazu zu bekommen, ist immer nicht falsch. Und wenn wir das Jahr nutzen, um Vorschläge vorzubereiten, um das Thema sichtbarer zu machen, ist das gut. Also es fehlt ja so ein bisschen auf europäischer Ebene so eine gemeinsame Diskussionsplattform. Jeder diskutiert so für sich, aber nie so. Wir haben ja keine europäische Öffentlichkeit im richtigen Sinne. Und die Jugend hat es ja aber trotzdem geschafft mit dem Thema Klima. Und jeder Politiker, der jetzt behauptet, ach, das hatten wir schon immer auf dem Schirm, liegt da, glaube ich, völlig falsch. Und die Jugend hat es geschafft, selbst ein Thema auch mit einzelnen Personen wie Greta Thunberg sehr präsent zu machen und einmal eine gemeinsame Plattform zu schaffen. Und das haben sie völlig alleine geschafft. Wenn wir so ein Jahr dann nutzen können, um das Thema dann nochmal antreiben zu können und zu gucken, wie können wir Mittel finden, damit Jugendliche, die ihre Interessen haben und sehr politisch sind, ich sag mal bildlich ein Megafon in die Hand bekommen und die richtigen Instrumente, dafür kann man das Jahr sehr gut nutzen.
Nun können wir ja sagen, diese neuen Themen sind ja manchmal gar nicht so neu. Ich nehme mal ein Beispiel. Das Thema Digitalisierung. Digital Natives gibt es jetzt auch schon, die sind über 40. Und Klima und Ökologie hat auch mich in meiner Jugend schon beschäftigt. Da könnten wir jetzt mal allmählich sagen, naja, ein Problem ist, dass junge Menschen mit ihrer Ungeduld Themen auf Wiedervorlage zwingen und die anderen sagen, ja, das ist das Bohren dicker Bretter. Wie ist das mit dem Bohren dicker Bretter? Ich frage auch noch mal die beiden Jungen hier in der ersten Reihe. Wie sehr ist Ihnen das eigentlich aus Ihrem Alltag auch schon bewusst, aus Ihrer Arbeit zum Beispiel bei den jungen Liberalen oder den jungen Grünen, dass Sie sagen, naja, also ohne Verfahrensformen kommen wir da auch nicht weiter mit dem, was wir machen?
Es gibt ein großes Problem, das man immer noch betrachten muss, und zwar Verfahrensformen sind wichtig, aber sie sind auch unfassbar langsam. Wir haben gute Instrumente, auch um Jugend mit einzubeziehen. Wir haben auch gute Instrumente, um Demokratie zu stärken. Wir haben auch gute Verfahren teilweise innerhalb der Politik, aber es ist träge und es hat keine gute Außenwirkung. Und als junger Mensch, als aktiver Mensch hat man eine Forderung und möchte, dass das Ergebnis zu sehen ist, vor allem beim Thema Klima natürlich, wo wir auch einen Zeitdruck natürlich haben. Ich glaube, es ist da ganz viel Verständnis vielleicht auch von beiden Seiten notwendig, vor allem aber natürlich von vielleicht auch alteingesessenen Politikern, die sagen, ja, die Jugend kann ja reden, die Jugend kann reden, aber am Ende haben wir Verfahren für sowas und müssen auch einfach mal uns daran halten. Also ich glaube, da ist wichtig, dass man sieht, Jugendliche haben einen guten Punkt, dass Sachen schneller umgesetzt werden müssen, dass Sachen, Themen in den Fokus gerückt werden müssen, auch wenn es vielleicht nicht auf der Tagesordnung stand. Gleichzeitig muss natürlich auch ein bisschen der Jugend vermittelt werden. Nutzt die Demokratie-Elemente mehr, die wir bereits haben. Auf die Straße gehen ist gut, aber man bringt damit keinen Antrag ein. Und am Ende ist, glaube ich, diese Kombination unfassbar wichtig.
Ja, das ist tatsächlich auch sehr das, was ich denke. Also mich hat Fridays for Future sehr politisiert tatsächlich. Und ich war da auch mal über einen kürzeren Zeitraum aktiv. Aber der Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe zu einer Jugendparteiorganisation, war tatsächlich diese Frustration, dass man nur mit auf die Straße gehen irgendwie nicht so viel bewegen konnte, wie man gerne würde. Und dass man nicht in der inhaltlichen Arbeit so tief drin steckte. Und ich finde aber, dass beides total wichtig ist. Also wir brauchen den Druck auf den Straßen. Wir brauchen Leute, die sich einbinden, die Präsenz zeigen, aber wir brauchen trotzdem auch Menschen, die aus der Politik, also von innen heraus Druck machen und Anträge einbringen, Ideen einbringen. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Kombination und beides geht irgendwie einher.
Nun ist es ja so, dass wenn wir die Alterspyramide anschauen, könnten natürlich jetzt Leute sagen, naja, das sind ja nicht so viele, das sind möglicherweise auch demnächst nicht so viele Wähler, die können nicht so viel Druck machen.
Na, ich glaube, dass der Druck auf die Politik enorm war in den letzten 3-4 Jahren, gerade durch Fridays for Future, gerade durch die Themen, die dort vorgetragen wurden. Greta Thunberg ist angesprochen, das sind ja Symbole für eine Debatte, die etablierte oder sagen wir mal eingesessene Politik mächtig in Bewegung gebracht hat. Stellt das Licht nicht unter den Scheffel, das war schon ordentlich. Und diese Bewegung haben wir jetzt auch in den parlamentarischen Debatten. Und die Parteien, die jetzt lernen, dass das Wetter wichtiger ist als Deutschland, das sind die Parteien, die sich jetzt auch aufmachen müssen, ihre Programme zu überarbeiten.
Beteiligung, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, das heißt natürlich auch konkret, demokratische Strukturen der Entscheidungsfindung aufbauen. Nun lese ich, der Berliner Senat startet demnächst eine Offensive für die Interessensvertretung junger Menschen. Nächste Woche geht es da los. Wie müssen wir uns das vorstellen? Parallelparlamente oder sitzen dann da doch wieder die etablierten Jugendorganisationen beieinander?
Unsere Initiative heißt Jugend macht Demokratie. Wir versuchen auch schon bei der Zusammensetzung darauf zu achten, jetzt nicht paternalistisch das Thema anzugehen und tatsächlich eine deutlich sichtbar Jugend auch dabei zu haben. Wir haben Experten dabei, wir haben Vertreter von Jugendorganisationen dabei, wie den Landesjugendring und andere Organisationen. Wir schauen uns tatsächlich dabei auch an, spiegelt es Berlin wider? Menschen mit Wurzeln in anderen Ländern ist wichtig, damit wir tatsächlich die ganze Breite Berlins auch erwischen. Und mit dieser Gruppe wollen wir jetzt das ganze Thema, was auch aufgemacht wird mit Wahlrecht 16, nutzen, die Debatte, um Ideen zu entwickeln, welche Instrumente führen dazu, dass Jugendliche stärker gehört werden. Weil Sie haben zu Recht darauf hingewiesen mit den Wählergruppen. Und das stimmt auch, dass Fridays for Future enorm viel Wind und auch Bewegung erzeugt hat. Aber ich glaube, so richtig den Hebel hat die Politik erst umgelegt, als auch die Überschwemmungen, ich sage mal, die Breite der Gesellschaft getroffen haben. Also alleine Fridays for Future, um es dann wieder etwas zu relativieren, war es leider nicht. Weil Politik natürlich ein bisschen kurzsichtig wird, wenn sie nur auf ältere Wählerschichten guckt. Und das ist ja der Fall, weil wir haben so häufig Rentendebatten. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Debatten in anderen oder ich bin sicher, dass wir sie nicht in anderen Bereichen haben. Und wie gesagt, Politik wird kurzsichtig und die Jugend hilft dabei, tatsächlich weitsichtiger zu werden.
Wir haben Rentendebatten, aber wir haben natürlich auch eine Debatte über Schulden machen, weil die Schulden, die wir jetzt machen, zahlen, wenn sie denn je gezahlt werden, dann die Generationen, die heute junge sind.
Ich weiß nicht, ob die Diskussion stattfindet sozusagen in dem Sinne, dass man sagt, okay, Rentenpolitik, aber es ist schon, also was ich beobachte, so die Frage nach privater Altersvorsorge zum Beispiel, also dass sich Menschen in meinem Alter und auch viel jünger damit auseinandersetzen, okay, wie investiere ich? So, wie kann ich jetzt schon anfangen, dass ich halt dann eben später sozusagen eine Summe auch habe und eben klarkomme, weil ich glaube schon, dass allen klar ist, okay, das Rentensystem, so wie es jetzt ist, ist es einfach nicht sehr ergiebig und man weiß eben nicht genau, wie das dann aussieht, wenn wir in Rente gehen.
Es geht ja aber nicht nur um Rentendebatten, es geht ja zum Beispiel auch um die ganzen Schulden, die wir jetzt in der Corona-Pandemie aufgenommen haben, den Wiederaufbaufonds der EU, den Next Generation EU, und junge Menschen wurden marginal, wenn überhaupt, an den Themensetzungen, an den Zielsetzungen auch beteiligt. Und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, weil wir reden auch immer über Beteiligung. Und es wurde auch schon gesagt, wir haben, glaube ich, schon ganz viele Instrumente, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene, auch Jugendthemen mit einzubringen. Aber sie müssen halt auch entsprechend genutzt werden. Und sie müssen auch, und ich glaube, da ist ein großes Defizit, das die EU einfach hat, es besser kommunizieren. Und da sind wir wieder beim Punkt Europäisches Jahr der Jugend. Die EU kann schon was, nur es wird ganz selten auch wirklich so kommuniziert, dass es auch ankommt.
Was bringt das Europäische Jahr der Jugend, fragen wir im Forum hier aus der Europäischen Akademie Berlin. Wir könnten ja auch fragen, was brachten frühere europäische Jahre? Erinnern Sie sich noch an das Jahr der Schiene 2021 oder das Jahr für aktives Altern 2012? Wenn wir Glück haben, eine punktuelle Sensibilisierung. Aziz Bozkurt hatte vorhin den Finger gehoben und wollte, da habe ich ihn dann aber schmählich zu Wetterverkehr und Nachrichten das Wort verboten. Bitte.
Das ist auch völlig okay. Ich kam ja auch zu spät. Von daher Strafe muss sein. Das war das Thema mit den Schulden. Und ich will nur den Schuldenbegriff etwas weiten. Die Schulden, die wir jetzt gerade aufbauen, wenn es darum geht, ob wir das 1,5-Grad-Ziel halten können oder ob es deutlich heißer wird, das sind nochmal Schulden, die man ja gar nicht so in Geld bemessen. Also 100 Milliarden jetzt sind wahrscheinlich später deutlich mehr, weil Migration wird sich verändern, unsere Lebensgrundlage wird entzogen und so weiter. Von daher gehört das auch zu den Schulden, wenn wir sie betrachten. Und ich sage mal, Schulden sind auch nicht Schulden. Also wenn ich Schulden für Tankrabatt habe, in 3 Milliarden verpufft, das sind dann böse Schulden. Wenn wir aber Schulden haben, wie wenn wir dafür sorgen, zum Beispiel die Kindergrundsicherung einfach mal vorzuziehen, dann habe ich strukturell was geändert, um Armut zu bekämpfen, dann wäre das was anderes.
Wir haben ja im Zuge von Corona gemerkt, Sie sind ja auch Staatssekretär für Schuldigitalisierung, dass man da eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen muss, weil man vielleicht über Jahre hinweg eine Entwicklung nicht so vorangetrieben hat, wie man sie hätte vorantreiben
ganz genau
sollen. Jetzt haben wir über Beteiligung gesprochen, Boris Mijatovic, auf Bundes-, auf Europaebene. Wie verhindern wir da eigentlich, dass dann nichts gegen Emmeline Charenton, aber dass Menschen, die zu 90% ihres Alltags sich mit diesen Dingen befassen, dann in diesen Gremien sind? Wie schaffen wir es, dass auch diejenigen dort zu hören sind, die das vielleicht nicht so pausenlos machen?
Indem wir Programme und Angebote schaffen, wo tatsächlich auf der breiten Basis junge Menschen angesprochen werden. Das kann mit Straßenfußball sein, das kann mit Musik sein, das kann mit einem Jugendzentrum sein, das kann in sehr, sehr unterschiedlicher Weise passieren. Was wir halt schaffen müssen, und deswegen nochmal das Kompliment für den Begriff Befähigung, ist halt den Leuten das Handwerkszeug zu geben und auch den jungen Leuten, sagen wir mal, das heilige Buch der Regeln zu erklären. Das ist alles ein großes Spiel und da gibt es Regeln und diese Regeln muss man kennen, damit man weiß, was passiert und wie das passiert. Machen wir uns nichts vor, unsere Kommunalmandate werden sozusagen älter und dann auch irgendwann weniger. Das ist die biologische Logik. Und wenn wir den jungen Menschen nicht sagen, es ist eure Demokratie und wenn ihr euch nicht einschaltet und mitmischt, dann macht das jemand für euch und dann seid ihr garantiert nicht mehr gehört. Also diese Begeisterung zu schaffen, dass das Rathaus ist nicht ein Closed Job mit großen Türen, sondern das ist tatsächlich etwas, was der Stadt gehört. Das ist etwas, was wir auch mit dem Bundestag machen, wo wir halt über offene Tage, wo wir über Angebote Leute einladen, über Stipendiaten, über unterschiedliche Diskussionsformate, sowas wie heute. Diese Öffnung von Demokratie für junge Menschen herzustellen, ist unglaublich wichtig.
Und dann lese ich auf der Seite der jungen europäischen Föderalisten, du möchtest nicht mehr rumsitzen und abwarten, was mit und in Europa passiert. Also, und dann erleben wir so Dramaturgien der Politik, die eilt von Gipfel zu Gipfel. Wir haben jetzt gerade EU-Rat, G7, NATO. Da merkt man, der Flaschenhals wird am Ende doch schnell eng beim Mitentscheiden.
Absolut. Absolut. Und ich würde gerne nochmal anknüpfen. Ich würde das genauso unterstützen. Man muss junge Menschen dazu bekommen, auch Demokratie als etwas anzusehen, was verteidigungswürdig ist. Und ich habe neulich eine Studie gelesen, die mich echt erschreckt hat, weil Demokratie von vielen nicht mehr als so selbstverständlich wahrgenommen wird, weshalb man sich eigentlich nicht engagieren muss. Und genau da fängt es ja an, also Leuten zu sagen, hey, nee, es ist eure Zukunft. Und ich mag den Ausdruck überhaupt nicht, weil ständig gesagt zu bekommen, ja, es ist eure Zukunft, ist halt das eine.
Es ist eure Gegenwart auch.
Es ist auch unsere Gegenwart, richtig. Und gleichzeitig, finde ich, hängt es auch an vielen Ebenen drüber. Ich habe ganz oft, und ich bin jetzt schon eine Weile auch politisch aktiv, die Erfahrung gemacht, dass sich viele Menschen, und ich meine das in größtmöglichem Respekt der hier anwesenden auch Politikerinnen, dass diese Ebene, sobald man an eine gewisse Ebene kommt, dass da nicht nur Barrieren sind aus Protokollgründen und Ähnlichem, sondern auch, dass die Menschen sich verschließen dem, weil sie in ihrem eigenen Raum sind, in dem sie sich befinden und in dem sie quasi arbeiten und wirken und dass sie ganz gute Gründe dafür haben, das verstehe ich vollkommen, aber dass der Dialog da oft gar nicht so frei stattfinden kann und dass Themen gar nicht so angesprochen werden können. Und da die Barrieren abzuschaffen, das muss es von beiden Seiten kommen. Es muss natürlich einerseits von jungen Menschen die der Wille da sein, auch was machen zu wollen, aber gleichzeitig auch von der Politik. Und ich sage jetzt auch wieder die Politik, es ist natürlich nicht die Politik, es sind ganz viele verschiedene einzelne Menschen, die Politik machen. Aber auch da der Wille zu sagen, okay, wir reden nicht nur über euch, wir reden mit euch und wir gestalten gemeinsam. Das ist so. Und ich glaube, das ist auch das, was wir mit rausnehmen sollten aus diesem Europäischen Jahr der Jugend. Mit Jugend gemeinsam gestalten und nicht über sie irgendwie, sondern dass es ein gemeinsames Projekt wird.
Zu den Zielen des Europäischen Jahres der Jugend gehört, die Perspektiven junger Menschen in allen Politikbereichen und auf allen Ebenen durchgängig zu berücksichtigen. Bei jeder Gesetzgebung wird geguckt, was für finanzielle Folgen hat das. Es gibt eine Umweltprüfung. Brauchen wir sowas auch im Blick auf die Frage, was bedeutet das für Jugendliche heute und wie kann man das denn möglicherweise dann in Gefäße fassen, dass das mehr ist als nur eine Absichtserklärung? Was ist Buskurt?
Im Rahmen unserer Initiative, das haben wir auch schon früh platziert, weil es eine Forderung ist, so einen Jugendcheck tatsächlich einzuführen. Ich unterstütze das auch gerne, weil es dann darum geht, tatsächlich jedes Gesetz einmal sich anzugucken, was sind die Auswirkungen und was müssen wir vielleicht anpassen. Von daher ist das ein wichtiger Punkt, weil wir damit Regeln verändern. Und das würde ich in die Debatte mit einbringen wollen. Es ist richtig, Jugendliche sollen sich die demokratischen Regeln angucken und schauen, wo sind die Hebel und wie komme ich dazwischen. Aber es ist auch noch richtiger, dass die Jugend das macht, was Fridays for Future gemacht hat, nämlich die Regeln einmal ändern. Indem sie gesagt haben, ich bin am Freitag während der Schulzeit auch nicht mehr in der Schule, sondern ich bin demonstrieren. Und wenn Jugendliche sich nur an die Regeln halten, führt das dazu, dass ich als Partei, wenn ich jetzt mal die Parteien und wie sie sich bewegt haben, mir angucke, dann führt das dazu, natürlich gucke ich mir an, wo sind jetzt die Wählerschichten, die mehr Stimmen bringen. Und dann mache ich natürlich Rentenpolitik und dann mache ich eher andere Fragestellungen, die vielleicht nicht auf lange Linie gedacht sind. Und wenn man dann nicht die Regel anpasst, ich mache so viel Radau, ich übersetze das jetzt einmal, was Fridays for Future gemacht hat, ich mache so viel Radau, auch indem ich mich an ein oder andere Regel nicht halte und erzeuge dadurch so viel Wind, dass der Druck dann groß genug ist, wird man nicht an allen Stellen was bewegen können.
Ich komme noch mal auf diesen konkreten Punkt zurück, nämlich die Frage, so wie eine Umweltverträglichkeitsprüfung, eine Jugendverträglichkeitsprüfung. Wie müssen wir uns das vorstellen, Boris Mijatovic?
Ganz praktisch, Sie müssen es in jedes Zimmer Ihrer Verwaltung tragen und sagen, genauso wie du bei Bauvorhaben die Träger öffentlicher Belange befragst, befragst du bitte bei jedem Vorhaben, was du machst, die Jugend. Und dann ist tatsächlich die Frage, wer ist das? So, dann sprichst du mit dem Kinder- und Jugendbüro, dann versuchst du die Dinge zu vermitteln, versuchst entsprechend die Themen auch zu besprechen mit den unterschiedlichen Gruppen, die du da, ne, also stadtteilbezogen oder themenbezogen hast. Und dann schaffst du Gremien wie den Fachausschuss 2 im Jugendhilfeausschuss, Sozialgesetzbuch sondergeregelt und so weiter. Und diese Dinge zu ritualisieren oder dann zu etablieren, sagen wir so, nicht zu ritualisieren, zu etablieren, dass dieser Anspruch Standard ist, der ist nicht das Problem der Jugend. Der ist das Problem sozusagen hinter der Tür 200, schlag mich tot.
Was ich auch noch mal an der Stelle gerne anmerken würde, ich glaube, es ist jetzt allen klar, einerseits gibt es natürlich sozusagen ein Eigeninteresse der Politik. Tatsächlich, wenn es weh tut, muss man sich mal überlegen, okay, wie holen wir neue Leute ran? So, und zwar, indem wir sie vielleicht einbinden und ihre Belange irgendwie berücksichtigen. Aber es gibt ja tatsächlich jetzt auch, es gibt ja nicht nur eben die Wählerschaft, es gibt halt auch ein Bundesverfassungsgericht und das hat ja auch diesen Anspruch eben jetzt gestellt. Es hat gesagt, es gibt diese Verpflichtung gegenüber den jüngeren Generationen und da führt jetzt wohl auch irgendwie kein Weg dran vorbei. Und dann ist tatsächlich immer die Frage, wie schafft man das vielleicht, ohne eben sozusagen noch den Bürokratieapparat weiter aufzublasen. Aber da muss man sich auf jeden Fall überlegen, wie man das umsetzt, weil es steht auf der Agenda, also muss.
Dorit Gebhardt von den Jungen Liberalen möchte dazu auch noch mal.
Tatsächlich bezieht sich mein Punkt auf etwas, das wir vor so etwa einer Viertelstunde besprochen haben, nämlich Schulden. Aber ich fand es einfach zu wichtig, um es jetzt nicht noch mal anzumerken. Und zwar, wir haben darüber geredet, es gab Fridays for Future. Das hat wehgetan und die Politik musste sich daran orientieren und Sachen wurden geändert und man hat dieses Thema in den Fokus gerückt. Wir hatten die Pandemie, die hat uns gezeigt, Digitalisierung war dringend notwendig. Wir haben es komplett verschlafen und müssen jetzt schnellstmöglich nachziehen. Das Gleiche mit Themen wie zum Beispiel mentaler Gesundheit, die zwar immer noch nicht genug im Vordergrund stehen, aber langsam haben wir den Weg gefunden, denke ich. Ein Punkt, der auch in der Bundestagswahl überraschend war, war ja, dass die FDP so gut abgeschnitten hat bei Erstwählern. Und wir haben uns alle auch ein bisschen gefragt, worin hat das gelegen? Und auch aus persönlicher Erfahrung, aber auch in Gesprächen mit halt anderen Jugendlichen kann ich sagen, eine Sache ist tatsächlich Schulden und ein Thema ist auch Wirtschaft. Denn wir denken über Klima nach, wir denken über alte Menschen nach, wir denken über Rente nach und so weiter. Aber die Frage ist trotzdem immer, wer bezahlt es? Und am Ende bezahlt es die Jugend, denn die werden im demografischen Wandel natürlich die Letzten sein, die dann uns irgendwie noch wirtschaftlich erhalten bleiben. Die müssen das Ganze finanzieren. Und ich glaube, deshalb gibt es auch diese Bewegung von so Neo-Brokern, die sich überlegen, wie schaffe ich es, dass ich im Alter auch Geld habe, denn auf die staatliche Rente kann ich vielleicht nicht mehr komplett setzen. Und ich glaube, wenn wir Themen bedenken, müssen wir sie auch aus diesem wirtschaftlichen Blick bedenken. Und nicht nur Wirtschaft jetzt, sondern auch Wirtschaft in 20 Jahren und auch Wirtschaft, wenn wir jetzt immer mehr Schulden machen. Denn wer zahlt die Jugendlichen, die jetzt das teilweise noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben?
Am Anfang des Gesprächs habe ich gefragt, warum braucht es eigentlich so ein europäisches Jahr der Jugend überhaupt? Vielleicht, damit wir heute in der Europäischen Akademie darüber geredet haben. 6 Monate sind vorbei, aber 6 Monate liegen auch noch vor uns. Was haben Sie sich denn vorgenommen in der kommenden Zeit? Wo wollen Sie sich denn konkret engagieren, damit das, was dieses Europäische Jahr der Jugend sein möchte, ich sag mal vorsichtig, erfolgreicher wird? Was versprechen Sie uns heute? Und in einem halben Jahr frage ich Sie dann, was davon umgesetzt wurde, Cecilia Hermes.
Ich bin ja vor allem in meinem privateren Kreis sozusagen unterwegs. Ich habe jetzt keine politische Funktion oder so oder sozusagen dieses Wirkspektrum. Aber was ich auf jeden Fall mitnehme, ist sozusagen einerseits einfach diese weiter Werbung zu machen für die EU und einfach sozusagen also dafür einzustehen und das zu thematisieren. Ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass diese Diskurse über die EU, die müssen überall stattfinden. Und man kann das nicht delegieren. Und es ist vielleicht auch eben zu viel verlangt zu sagen, okay, wir müssen jetzt uns mit allen Schweden und Polen und so unterhalten, weil wenn wir die Sprache nicht sprechen, wie soll das funktionieren? Und wir sind alle irgendwo verwurzelt regional. Und deswegen finde ich, also das ist auf jeden Fall mein Vorsatz oder das, was heute vielleicht noch mehr Antrieb einfach bekommen hat, einfach diesen Diskurs in meinem Umfeld sozusagen über die EU und die Wichtigkeit der EU und die Bedeutung und die Macht der EU sozusagen einfach zu führen und mich dem zu stellen.
Sagt Cecilia Hermes, die unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin im Büro der CDU-Bundestagsabgeordneten Serap Güler ist. Emeline Scharrentor.
Wir als JEF, und ich darf hier an der Stelle auch für die JEF sprechen, möchten, dass dieses Europäische Jahr der Jugend über das Europäische Jahr der Jugend hinausgeht und dass die Jugend, und das haben wir jetzt leider nicht mehr ansprechen können, aber dass auch Politik für junge Menschen gemacht wird. Wir haben es vorhin kurz angesprochen, mentale Gesundheit, aber auch Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben extrem... Wir gehen auf die 20% zu von Jugendarbeitslosigkeit in Europa, dass diese Themen auch politisch aufgenommen werden und dass es eben nicht nur um Themen geht, die vielleicht jungen Menschen gerade wichtig sind, sondern auch die Weichenstellung gelegt werden, damit junge Menschen auch Europa gestalten können und auch ihre Zukunft gestalten können, damit es nicht leere Worte bleiben, das ist eure Zukunft, sondern dass auch die Zukunft tatsächlich mitgestaltet werden kann. Dafür setzen sich die jungen europäischen Föderalisten ein.
Sagt Emeline Charenton von den jungen europäischen Föderalisten. Aziz Buzkurt.
Wir haben ja jetzt 18. Geburtstag derjenigen, die mit der Osterweiterung sozusagen Europas geboren wurden und jetzt 18 werden. Und die haben ja eine Krise nach der anderen erlebt. Also angefangen mit Finanzkrise, sonstigen Corona, Umwelt, Krieg. Die nehmen ja wirklich jede Krise mit, leider. Und das ist einmal ein Punkt, worauf wir immer wieder hinweisen wollen. Was wir zum Beispiel auf Bundesebene da machen als Haus, wo wir als Vorsitzender der Jugend- und Familienministerkonferenz einmal den Blick sehr scharf darauf gelenkt haben und gesagt haben, für diese Jugendgeneration müssen wir Politik machen. Und speziell auf das Europäische Jahr der Jugend ist unsere Initiative Jugend macht Demokratie sehr wichtig, wo wir im Prinzip das, was Europa mit ihrer Jugendstrategie auf oberster Ebene einmal definiert hat, das einmal zu durchdeklinieren auf lokaler Ebene, zu sagen, wie wir Beteiligung, wie wir Befähigung, wie wir Verbindung herstellen wollen. Und wenn wir das hinbekommen, da dann auch gemeinsam Instrumente zu entwickeln und es einmal zu übersetzen, was die Strategie auf europäischer Ebene bedeutet. Dann reden wir noch mal im halben Jahr und sagen, das war gut.
Sagt Berlins Staatssekretär für Jugend, Familie und Schuldigitalisierung Aziz Buzkurt und Boris Mijatovic.
Ich habe mir für die 4 Jahre Bundestag vorgenommen, tatsächlich die Begegnung nicht zu vergessen. Also es ist ja so, dass man so einen neuen Job antritt und plötzlich sind die 24 Stunden ruckzuck alle vergeben und du hast überhaupt keine Kontrolle mehr über deinen Kalender. Und diese Begegnung aufrechtzuerhalten, habe ich mir fest vorgenommen. Und tatsächlich auch diese 2 Jahre Abstinenz, Corona wieder aufzuholen, ist, glaube ich, unglaublich wichtig, tatsächlich auch daran zu denken, dass man Termine wie heute wahrnimmt, auch wenn es vielleicht im Kalender nicht so günstig ist oder andere Termine dann tatsächlich einzurichten. Und dann würde ich gerne den Blick noch mal weiten, irgendwie von der Europäischen Union nach Europa insgesamt. Ich war jetzt in Mostar, in der Mostar Rock School. Sie können sich nicht vorstellen, was das für eine großartige Einrichtung ist. Das ist ein ehemaliger Schlagzeuger, der 250 Jugendlichen beibringt, in einer Band zu spielen, unabhängig, ob sie Kroaten oder Bosniaken sind. Und das ist in einer Region wie dieser großartig. Und solche Einrichtungen zu suchen, zu finden, mit der Aufmerksamkeit, mit dem Besuch wertzuschätzen und dann auch eine Öffentlichkeit zu bieten. Das habe ich mir für 4 Jahre vorgenommen. Und wenn Sie mich in einem halben Jahr dann noch mal nach einem Beispiel fragen, hoffe ich, kann ich mindestens eins ergänzen.
Sagt der Bundestagsabgeordnete Boris Mijatovic, Bündnis 90 Die Grünen. Wir sollen die Begegnung nicht vergessen. Wer zu unseren Veranstaltungen kommt, zu den Aufzeichnungen des Forums im RBB 24 Inforadio, weiß, dass mit Ende der Sendung nicht unser Gespräch zu Ende geht. Und so ist es auch hier. Wenn Sie heute gekommen wären, liebe Hörerinnen und Hörer, dann könnten Sie jetzt dieses, was Sie gehört haben, vertiefen bei einem Glas Wasser, bei einem Glas Wein. Das war das Forum aus der Europäischen Akademie Berlin. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.